Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner. Ich sitze heute gegenüber vom Simon,
wo auch sonst. Von der Simone, hallo. Ja, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit, dass wir euch ein paar tolle Titel vorstellen. Und heute, das garantiere ich euch, gibt es auf jeden Fall einen Titel, von dem ihr noch nie etwas gehört haben werdet. Und es ist ein Mancala-Spiel. So, das schon mal zum Anteasern dieser Folge. Mhm. Aber natürlich darf auch ein Ladder-Climbing-Spiel nicht fehlen. Auch das ist klar. So irgendwie, ja, wir ziehen den Streak durch, würde ich sagen. Wir haben einen Klassiker dabei, den wir einfach jetzt nochmal, ich will jetzt nicht sagen vorstellen, weil ich glaube, Bogen von Burgund kennt ihr alle. Aber
ja, aber der ist heute auf den Tisch gekommen.
Da haben wir gedacht, komm, da können wir eigentlich nochmal drüber quatschen. Haben wir ja noch gar nicht gemacht, warum wir das so toll finden. Und ich würde sagen, wir starten aber mit einem Spiel, was definitiv mich dann doch noch mehr überrascht hat als gedacht. Und das ist ein Spiel mit App-Umsetzung. So, zuletzt haben wir ja bei Boss Fighters QR haben wir ja tatsächlich so ein bisschen die App bemängelt, auch von der Qualität der Umsetzung oder von dem, was wir von der App erwartet haben. Aber bei dem nächsten Spiel, ebenfalls bei Pegasus erschienen, Lightspeed Arena, da haben wir wirklich von der App gar nichts zu meckern. Das Ganze ist von ganz vielen verschiedenen Designern gemacht und war, soweit ich das verstanden habe, sogar eine Art Prototyp, was sie vorgestellt haben, um quasi das als App zu präsentieren. Und jetzt haben sie so ein richtig tolles Spiel daraus gemacht. Worum geht es denn bei Lightspeed Arena? Es ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen, zumindest steht das auf dem Karton, und dauert 5 bis 15 Minuten. Das finde ich für eine Packung auf jeden Fall eine sehr gewagte These, aber sie stimmt. Denn das ist ein Spiel, bei dem wir Raumschiffe in Echtzeit auf dem Tisch platzieren. Und das ist total interessant, weil jeder hat andere Raumschiffe, die mischen wir. Und dann läuft ein Timer ab und alle paar Sekunden müssen wir ein Raumschiff auf den Tisch legen.
Genau, und was wollen wir erreichen? Die Raumschiffe, die schießen Laserstrahlen. Die haben, manche haben eine Kanone, manche haben mehrere Kanonen. Die Richtung ist schon festgelegt auf dem Plättchen und ich versuche, das Plättchen so auf den Tisch zu legen, dass ich möglichst meine Gegner damit abschieße, denn dafür kriege ich Punkte. Oder dass ich die Basis des Gegners abschieße, denn das gibt nochmal mehr Punkte. Oder dass ich Kometen abschieße, beziehungsweise Asteroiden mit verschiedenen, ich glaube Asteroiden, und die haben teilweise auch verschiedene Effekte, und wenn ich die abschieße, dann bekomme ich Punkte oder meine Kanone wird stärker. Und das versuche ich alles in wenigen Sekunden zu analysieren, denn ich darf mir das Plättchen erst angucken, wenn wenn so eine Klingel ertönt. Dann gucke ich mir mein Plättchen an, ich gucke mir schnell das Board an und ich versuche, das so auszurichten, dass ich halt auch wirklich das gegnerische Raumschiff treffe und nicht millimeterweise dran vorbeischieße.
Es kann auch helfen, zum Beispiel sich selber in den Strahl von jemand anderem zu werfen, denn manche Raumschiffe haben auch Schilde und kann somit vielleicht auch andere Raumschiffe wieder schützen. Denn der größte Clou an dem Spiel ist, dass wir die Raumschiffe gemischt haben und jeder hat eine andere Nummer. Und nachher wird in aufsteigender Reihenfolge jede Nummer gleichzeitig bei jeder Farbe einzeln ausgewertet. Heißt, wenn ich mit meinem 1er Raumschiff schon das 3er Raumschiff, also ich glaube, es geht nicht, aber theoretisch, oder mit dem 3er Raumschiff mein 3er Raumschiff in Runde 3 quasi Simones 5er Raumschiff zerstört, ist in Runde 5, wo die 5er Raumschiffe aktiviert werden, Simone schon gar nicht mehr da. Und alle Laser, die Simone treffen würden, gehen einfach weiterhin durch.
Und das ist so frustrierend, denn das schafft man nicht, das Ganze während des Spiels zu überblicken. Und
findest
am Ende, nee, da hast du doch gar keine Zeit für. Ich habe doch gar keine Zeit, während dieser paar Sekunden zu gucken, wie es meinen anderen Raumschiffen gerade geht. Also so ein bisschen vielleicht, aber ich krieg doch nicht alles mit. Und wenn wir alle unsere Raumschiffe platziert haben, dann kommt die tolle App ins Spiel, denn dann wird ein Foto von dem Schlachtfeld gemacht.
Genau.
Und dann wird innerhalb der App ausgewertet und aktiviert. Und ich finde, das ist echt witzig, wenn man sich da so sehr ärgert, wenn man irgendwie sein Raumschiff so einen Millimeter in die falsche Richtung gedreht hat. Und ja, der Laserstrahl,
dann geht es vorbei.
Ja, erstens geht er an deinem Raumschiff vorbei und zweitens trifft er dann mein eigenes anderes und macht es kaputt.
Ja. Ich finde das so ein geniales Spiel, weil es so einfach ist. Man darf es nicht zu ernst nehmen und man muss auch nicht zu... Also man muss auch diese Echtzeitspiele so ein bisschen mögen, weil es ist schon hart stressig. Und ja, ich muss sagen, ich habe es nur zweimal zu dritt gespielt und da fand ich es extrem anstrengend, es zu überblicken.
Ja, das glaube ich.
Weil da noch mehr los ist. Für mich ist das ein Spiel, was tatsächlich zu zweit richtig gut funktioniert. Ich habe jetzt fast 50 Partien insgesamt. Den Großteil davon auf der Arbeit. Mit dir habe ich tatsächlich nur sechsmal das Spiel gespielt.
Ich wollte gerade sagen, also 50, da sind wir weit von entfernt.
Ja, und das tatsächlich auch nur auf der Arbeit. Ne? Also da reden wir von 49 Partien insgesamt. Und ich muss sagen, das Spiel reizt mich immer noch. Ich finde das so gut und mein Klient, der sagt auch, oh, ich will das nochmal spielen. Das gehört mittlerweile auch schon ein bisschen dazu. Es ist so schnell gespielt. Ne? Man hat wirklich insgesamt der Timer und wie wir die Raumschiffe platzieren, dauert 2 Minuten, danach 3 Minuten Auswertung, 5 Minuten ist eine Partie durch. Ja, ohne Vorbereitung, ja, Nachbereitung. Und das ist wirklich sehr stark umgesetzt. Warum? Weil die App sehr gut ist. Ich habe es auf 3 verschiedenen Geräten ausprobiert. Ich habe es auf meinem neuen Tablet gemacht, ich habe es auf meinem Handy gemacht, ich habe es auf meinem Diensthandy gemacht und auf meinem alten Tablet, dann waren es 4 Geräte.
Mhm.
Und es hat überall richtig gut funktioniert. Und dazu muss man sagen, mein altes Tablet, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das gekauft habe. Das ist auch wirklich, wie soll man sagen, das habe ich auch wirklich nur noch, es fällt halb auseinander. Die Kamera, ich konnte nichts auf dem Bild erkennen, aber die App hat es geschafft. Und ja, das fand ich richtig stark.
Ich glaube, wir hatten in unserer letzten Partie hatten wir einmal so ein bisschen ein Problem mit dem Einlesen.
Ja,
da mussten wir es mehrfach versuchen.
Genau, manchmal ist es so, dass man irgendwie dann doch irgendwie was auf dem Tisch hat liegen lassen oder so. Da muss man genau schauen. Insgesamt bei den 49 Partien würde ich sagen, läuft das fast nur reibungslos. Also ich finde das eine sehr gute App tatsächlich.
Ja.
Mir fehlt so ein bisschen... Also es war jetzt die ganze Zeit so ein Winter-Event, da lief die ganze Zeit Schnee. Ich habe so gedacht, oh gut, wir haben es jetzt auch sehr viel gespielt und sehr regelmäßig, aber ich habe so gedacht, oh, so ein bisschen mehr Tages-Challenges oder irgendwie noch so ein bisschen mehr Content wäre schon cool.
Mhm.
Ich weiß, dass es auch im Kickstarter noch ganz viele mehr Kometen bzw. Asteroiden gab. Ich wünsche mir, dass das auf Deutsch kommt, weil ich finde, dass gerade die nachher nochmal richtig was reinbringen ins Spiel. Ich glaube, du warst ja auch der Meinung, als wärst du am Anfang gespielt hast und dachtest so, ja, es ist ganz nett, aber mit den Asteroiden und den Special Effects, die dadurch ins Spiel kommen, macht es schon nochmal deutlich interessanter.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall auch. Ja, ich find's ein cooles Spiel. Also das ist ja wirklich in 2 Sekunden erklärt und dann kann man direkt schon loslegen eigentlich.
Ja, genau.
Und ja, ich weiß, also vielleicht die Wertung. Ich blicke da bis heute noch nicht so ganz durch. Also irgendwie gibt es grüne Laserstrahlen, gelbe und rote, die geben unterschiedlich 4 Punkte. Und ich
die haben auch eine unterschiedliche Stärke vor allem.
Ja, und da blicke ich, also und aber im Endeffekt ist es auch egal, weil auch hier, während ich das platziere, kann ich da ja nicht drüber nachdenken.
Nein.
Also da ist einfach nur, oh, guck mal, da kann ich ein Raumschiff treffen, egal ob das jetzt das kaputt macht oder nicht.
Du kriegst auch nachher Minuspunkte, wenn Raumschiffe zerstört sind und so von dir. Aber ganz ehrlich, das merkst du schon, während die App auswertet, ohne da Punkte zu sehen, merkst du schon, oh, das war jetzt nicht so gut. Das war keine gute
das
Runde.
Stimmt.
Und ich finde auch, dass es genug Chaos hat, ohne irgendwie jetzt an der Abwechslung zu sparen. Also für mich sind die Partien immer noch irgendwie herausfordernd, weil es einfach super schwierig ist. Und ich würde mich freuen, wenn da einfach mehr Content kommt. Ich finde auch die grafische Umsetzung richtig stark, weil die Plättchen müssen ja verschiedene Informationen direkt haben und die siehst du auf einen Blick.
Mhm.
Du hast eine quasi so kleine Lämpchen, die sind die Lebenspunkte. Du hast die unterschiedlichen Strahlen. Der rote Laser, der sieht auch ganz anders aus als der gelbe und der nochmal deutlich dicker als der grüne und die haben alle unterschiedliche Stärken. Und Ich muss sagen, dass das alles relativ klar ist, wenn man es ein, zweimal gespielt hat. Aber ja, es ist ein Chaos-Spiel, bei dem man am Anfang so ein bisschen überfordert ist. Das ist definitiv auch so.
Aber es macht Spaß.
Ich finde es also, super. Ja. Also wer irgendwie vielleicht auch nochmal in der Familie, auch mit Kindern ab, was würdest du sagen? Ich würde so sagen, ab 8 Jahre. Steht auf
das
der Packung.
Kann ich tatsächlich sehr schlecht einschätzen.
Ich werde es auf der Arbeit auch nochmal mit meinem jüngeren Klienten spielen. Vielleicht ist der da auch begeistert von, weil ich finde, hier in dem Sinne ist die Kombination von App und Brettspiel auch nochmal richtig cool, weil es eben diese lästige Wertung, die man sonst selber machen müsste, übernimmt. Und man nachher einfach nur ein paar Sachen abklicken muss.
Vor allem, weißt du, wie sehr man da diskutieren und streiten würde?
Wir haben jetzt schon mit der App diskutiert.
Ja, aber die App, die ist da halt gnadenlos.
Und
die
das
sagt
ist auch
dann
richtig.
Halt, nö, zählt nicht, Punkt.
Ja, und
da
das stimmt
du
ja auch.
Auch nichts dran rütteln oder verändern.
Ja.
Aber wenn man das selber auswerten würde, meine Güte, das wäre ein Akt.
Das wäre wirklich heftig, ja. Von daher ist das schon so gut, wie es ist, würde ich sagen.
Ja, also Lightspeed Arena zu empfehlen.
Absolut. Ein Spiel, was uns beide tatsächlich überrascht hat, ist ebenfalls ein Familienspiel. Ich hatte es am Anfang schon angeteased. Es geht um Hungry Birds. Hungry Birds ist von Aki Watakabe und Mirika Kimura hat das Artwork gemacht. Und es ist ein, ich würde sagen, Indie trifft es schon noch nicht mal ganz. Es ist ein wirklich Mini-Indie-Game. Publisher aus Japan, nämlich J&M Space Entertainment.
Das kennt ja wirklich keiner hier auf Boardgame Geek.
Das Ganze hat bisher 2 Bewertungen bei Boardgame Geek, davon ist eine meine. Und insgesamt ist es ein Spiel, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Ich habe gesehen, es ist ein Kinderspiel-Mancala-Spiel. Und da bin ich ja hellhörig geworden. Ne? Für die Arbeit bin ich ja immer auf der Suche nach Spielen, die man auch, ja, ich würde sagen, ab 6 aufwärts gut spielen kann und die natürlich auch interessant sind. Vielleicht irgendeinen besonderen Mechanismus vermitteln. Ne? Weil häufig geht es ja dann doch sehr um Memory und da habe ich meine Vertreter. Ne? Memoir ist für mich mit Abstand der beste des Genres und ich brauche jetzt nicht 50 Memory-Vertreter in meinem Regal.
Mhm.
Deshalb ein Mancala-Spiel klingt doch erstmal interessant.
Ja.
In dem Spiel geht es tatsächlich genau darum. Wir kriegen am Anfang einen Vogel auf die Hand. Der zeigt uns quasi schon so eine Anfangs-Startvogel quasi.
Genau, und in der Mitte liegen mehrere Vögel im Kreis angeordnet. Es gibt verschiedene Farben, also Hintergrundfarben von den Vögeln und jeder Vogel existiert in jeder Hintergrundfarbe einmal. Und wir versuchen, die Vögel haben auch noch Punktwerte, die sind nummeriert.
Von 1 bis 5 im Spiel zu 2 nur bis 4.
Genau, und wir versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln, indem wir 4er-Vögel sammeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Eulen habe, kriege ich die Punkte für die höchste Eule und dann für jede weitere einen.
Genau.
Und der Clou ist bei dem Spiel aber, ich darf nicht mehr als 2-mal eine Hintergrundfarbe sammeln. Das heißt, ich darf 2 blaue Karten haben, egal welcher Vogel drauf ist. Wenn ich eine 3. blaue Karte habe, dann habe ich ein großes Problem, denn dann kommen alle blauen Karten weg am Ende.
Genau, und sind die blauen Karten quasi 0 Punkte wert. Auswahlmechanismus ist klassischer Mancala. Wir haben unsere eigenen kleinen Mini-Würfelchen, die ganz süß aussehen, die wir auf den Vögeln in einer Reihe quasi reihum verteilen. Und wenn wir am Zug sind, suchen wir einen von den Vögeln aus, nehmen alle Würfel und legen dann auf jeden Vogel, der danach kommt, im Uhrzeigersinn einen von diesen Würfeln und dürfen dann einen von diesen Vögeln nehmen, wenn entweder die Zahl mit der Anzahl der Würfel übereinstimmt vom Vogel oder sie 2 höher ist, also die Würfel 2 höher sind als die Anzahl, die auf dem Vogel drauf ist. Und das ist total interessant, weil man auch Punkte kriegt, wenn jemand seine eigenen Würfel auf einem Vogel dann aktiviert. Quasi, wenn Simone jetzt den 2er Kakadu da nimmt und da liegt einer von meinen Würfeln aber drauf und sie nimmt den, dann bekomme ich nachher einen Punkt geschenkt.
Ja.
Das macht es tatsächlich dann doch durchaus taktisch, weil ein Vierervogel nicht unbedingt immer 4 Punkte wert ist, wenn ich dem anderen dann ja auch 2 Punkte schenke.
Genau.
Ist vielleicht ein Dreiervogel mehr wert.
Genau, man überlegt genau, wo man die Würfel des anderen hinlegt. Dabei sammeln sich natürlich aber dann die Würfel des anderen auf anderen Karten an.
Ja.
Und bringen dem dann doch vielleicht Punkte. Und ich finde das ganz interessant an dem Spiel, dass es eigentlich ein Kinderspiel ist, aber dann doch so knifflig ist, weil man so darauf Acht geben muss, dass man nicht zu viele von den Farbkarten hat.
Ja.
Und da muss man wirklich echt aufpassen, auf welche Vögel man geht und welche man sich nimmt, in weiser Voraussicht, dass der Gegner nicht dadurch plötzlich einen anderen guten Vogel nehmen kann. Denn ich verteile natürlich mal die Würfel auf den Karten. Und wenn ich dir dadurch ermögliche, einen Vierervogel in deinem Zug zu nehmen, dann war das natürlich nicht so schlau von mir.
Das klingt jetzt sehr hochgestochen. Man muss das natürlich nicht so hart spielen.
Ja, aber
es ermöglicht es natürlich. Und es sind auch noch so Extrakarten drin, so ein paar Geier, glaube ich, sind es oder so, oder Adler. Wenn die kommen, dann passiert noch etwas. Wie zum Beispiel alle Cubes, die vorher auf dem Vogel lagen, sind jetzt weg. Zack, aus dem Spiel. Plötzlich wird das Rad kleiner. Vielleicht hast du plötzlich 3 Cubes weniger von deiner Farbe. Du darfst ja jeden benutzen. Die Frage, die sich mir stellt, ist das wirklich ab 6 Jahren vielleicht gut geeignet? Ich würde sagen, das kommt ganz auf das Kind natürlich an. Sehr individuell. Ich habe es jetzt auf der Arbeit auch mit einem 9-Jährigen getestet. Und dem hat das auch gut gefallen. Wir haben es jetzt auch ein paar Wochen hintereinander sogar gespielt. Man muss aber dazu sagen, das Spiel begünstigt natürlich gutes Spielen. Bedeutet, wenn ihr ein Spiel haben wollt, wo ihr auch ohne, dass ihr euer Kind gewinnen lasst, dass das Kind auch mal gewinnen kann, wie es bei Memory-Spielen ja häufig der Fall ist vielleicht, dann ist das nicht das richtige Spiel.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, also du kannst das ja wirklich ganz gut steuern, viele Punkte zu kriegen, aber da musst du wirklich drauf aufpassen und drauf spielen.
Genau, also ich habe es jetzt mit dem Klienten gespielt. Ich habe auch bisher immer gewonnen. Aber es war nie so, dass er danach total frustriert gewesen wäre. Es ist nicht so ein fieses Spiel, sondern man zählt nachher die Punkte zusammen und man hat ja, und das finde ich das Tolle bei dem Spiel, man hat ja das Gefühl, auch was geschafft zu haben. Es fördert so ein bisschen das Zählen, das Vorausdenken. Man hat diesen Mancala-Mechanismus, den man wirklich sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und man kann vieles bedenken, aber wenn es jetzt Kinder untereinander vielleicht spielen würden, tut man es vielleicht auch gar nicht.
Ja.
Von daher, ich bin sowieso kein Fan davon, zu sagen, wir sollten irgendwie Kinder gewinnen lassen, weil Frustrationstoleranz ist was ganz Wichtiges. Aber es ist natürlich auch schade, wenn ein Kind bei einem Spiel immer verliert, dann hat es nachher natürlich auch keine Lust mehr drauf, das zu spielen. Ich muss sagen, dadurch, dass man es jetzt leider hier wahrscheinlich nirgendwo groß bekommen kann, es ist ein Kickstarter gewesen, von daher schaut da ruhig mal nach, ob ihr das, wenn das für euch was wäre, ob ihr da irgendwie noch einsteigen könnt. Aber ich muss sagen, mich hat das wirklich überrascht und es wird auf jeden Fall bleiben. Vor allen Dingen, weil es auch so eine ganz kleine Schachtel ist, ne, wie Amigo-Größe tatsächlich. Und ich fand's cool, doch. Und wir werden das vielleicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es zu zweit jetzt die ganze Zeit spielen würden.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe dafür, aber bei dir auf der Arbeit.
Da wird es bleiben und da wird es auch weiteren Einsatz finden. Und wenn sich da noch was ergeben sollte oder noch andere Erkenntnisse, dann werde ich hier auch nochmal ein Update geben, weil ich da wirklich sehr überrascht von war, wie gut das eigentlich ist. Ja. Aber wäre jetzt wirklich eher primär etwas für euch, wenn ihr wirklich Kinder habt.
Ja.
Und sonst habt ihr wieder ein neues Spiel kennengelernt, fernabseits des Mainstreams, würde ich sagen.
Mit Hungry Birds.
Fernabseits des Mainstreams, genau, mit Hungry Birds.
Ich wollte gerade sagen, du hattest mehrere Möglichkeiten, das zu integrieren in deinen Satz.
Jetzt habe ich den Übergang versaut. Ich wollte sagen, fernabseits des Mainstreams ist auf jeden Fall nicht das Mixtape, was wir im nächsten Spiel erstellen werden. Denn es heißt I Made You a Mixtape und ist ein Spiel von Mike Delisio und Dan Hughes. Und Gary King hat das Artwork gemacht. Das Ganze ist bei Massive Asterisk erschienen und ein I Cut You Choose Spiel mit Musikthema für 1 bis 4 Personen, angegeben 30 bis 45 Minuten im ja, man könnte schon fast sagen, Familienspielbereich, auch wieder von der Komplexität. Ihr merkt, wir haben relativ seichte Sachen gespielt, was aber auch mal gut tut. Wir müssen ja nicht immer die Kloppe rausholen.
Ja, und worum geht's? Es geht um, darum, jemand anderem ein Mixtape zu erstellen, auf einer Kassette natürlich. Und wenn wir dran sind, ziehen wir 3 Karten. Dann teilen wir die auf in 2 Karten und eine Karte und geben sie dem Gegner. Und der Gegner sucht sich aus, was er davon haben möchte. Und der Gegner macht dasselbe natürlich für mich auch. So, und worauf kommt es jetzt an bei den Tracks? Es kommt auf das Genre an. Wir wollen nämlich Genre sammeln. Und
Set Collection relativ easy.
Genau, es kommt darauf an, dass die natürlich gut ineinander übergehen. Das ist über so Kassettenbänder dargestellt, die über der Kassette verlaufen. Und wenn wir da durchgehende Linien erzeugen, kriegen wir am Ende Punkte. Und ganz wichtig ist natürlich, dass die A- und die B-Seite ausgewogen sind und möglichst gleich lang. Denn dann gibt's auch Punkte, beziehungsweise wenn irgendwann vielleicht die A-Seite viel zu lang ist, dann kann ich da gar keine Karten mehr hinspielen. Dann habe ich ein großes Problem. Ja, und so versuchen wir über den Verlauf des Spiels, bis der Kartenstapel leer ist, möglichst passend unsere Karten zu sammeln und einfach anzulegen.
Genau. Relativ easy. Das war auch das gesamte Spiel und das war auch der Eindruck, den wir von dem Spiel erstmal hatten. Es war ein Kickstarter, den ich gebackt habe. Was total frustrierend war, ist, dass der gerade erst angekommen ist, während auf der Messe schon die ersten Exemplare verkauft wurden bei Allplay. Finde ich immer ziemlich mies. Davon mal abgesehen, ist das Thema natürlich wirklich toll getroffen. Ich mag das mit den Musikthemen, kriegt man mich irgendwie ja immer als Hobbymusiker. Insgesamt kommt das Thema aber jetzt auch nicht so krass bei diesem Spiel durch, muss man sagen.
Nee, auf den Karten stehen ein paar Tracknamen drauf, aber sonst war es das auch.
Sonst nicht so krass. Ich finde die Optik eigentlich ganz ansprechend. Sie ist ein bisschen unübersichtlich so auf Dauer, finde ich, wenn man ganz viele übereinander hat, ist es schon sehr viel fürs Auge. Aber ich finde, die Kassetten sehen sehr cool Design aus. Also generell gefällt mir die Grafik sehr gut.
Finde ich auch. Ich finde es auch cool, dass man oben diesen... Ist das ein Equalizer?
Nein.
Nein, ich kann sowas nicht erkennen. Ja, man hat da so ein Mischpult oder sowas.
Genau, ein Mischpult hat man oben.
Ist eigentlich auch ganz cool gestaltet, wo man das immer markiert, welche Seite jetzt länger ist. Und da hat man eigentlich eine ganz gute Übersicht, finde ich.
Voll, genau. Und insgesamt ist mir das Spiel aber zu simpel. Und ich glaube, dir geht es ähnlich. Denn der Auswahlmechanismus, wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt, ist aber so, wir ziehen 3 Karten und teilen die ja nur auf in 2 oder eine Karte. Gibt ja keine Option, dass ich 0 Karten hinlege. Ja. Was ist das? So, das heißt, der I cut you choose Mechanismus, für den ich das Spiel ja auch irgendwie gebackt habe und wo ich auch Erwartungen dran hatte, der ist ziemlich, ich will jetzt nicht sagen Nonsens, aber der ist nicht stark. Ja, also man muss bedenken, gerade im Spiel zu zweit guckt man ja sehr aktiv darauf, was sammelt denn jetzt die andere Person gerade. Und ich versuche dann irgendwie den Stapel zu meinen Gunsten aufzuteilen. Das funktioniert bei 3 Karten aber nicht.
Nee, man hat da auch zu wenig Möglichkeiten, das irgendwie zu steuern. Man hat halt einfach, entweder kriegt man das, was man wollte, oder halt nicht. Und klar ist der Clou, dass man beide Stapel so gestaltet, dass es beides passt. Aber wie gesagt, bei 3 Karten ist das ein bisschen witzlos. Und was ich auch ein bisschen ungeschickt finde, ist tatsächlich, dass wir das gleichzeitig machen.
Ja, man wartet dann immer noch ein bisschen ab, was kriegt man denn jetzt eigentlich wieder zurück?
Ja, und eigentlich darf man da aber nicht drauf gucken.
Nein, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Eigentlich muss man das unabhängig davon entscheiden. Und ich glaube, es würde vielleicht sogar besser funktionieren, wenn man das Haus regeln würde, dass man abwechselnd quasi dran ist, weil es halt dann nicht so gemauschelt ist.
Es ist mir eigentlich egal, denn das Spiel wird tatsächlich ja ausziehen bei uns. Ich möchte es nicht mehr spielen, auch aufgrund dessen, dass ich heute eine sehr frustrierende Partie hatte. Gut, ich war auch generell heute ein bisschen frustrationsintolerant.
Ja.
Muss man einfach sagen. Sehe ich auch ein, aber ich hatte während der Partie, ist mir das bestimmt 3-mal oder 4-mal passiert und so viel Züge gibt es dann auch wieder nicht, dass ich 2-mal ein Tape gezogen habe, was Simone braucht. So, und dann weiß ich ja, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt die Tapes aufzuteilen. Sonst kriegt Simone massig Punkte. So, das heißt aber, Simone wird auf jeden Fall das nehmen, wo zwei Tapes drin sind. Somit habe ich null, aber wirklich null Entscheidung getroffen in dieser Runde. Und das war jetzt heute mehrfach so. Genauso ist es bei den Karten, die zurückkommen. Es ist meistens ziemlich obvious, was ich nehme. Es kommt nicht die Spannung auf wie bei einem anderen I Cut You Choose Spiel, wo ich Sachen aktiv aufteilen muss, wo ich abwägen muss, wie bei Pacts, wo es entscheidend ist, wo ich mehrere Sachen habe und ich kann die Stapel auch mal größer oder kleiner machen, je nachdem, was die andere Person sucht. Bei einem Marabunta, selbst bei einem Roman a Day, ist es so, dass ich aktiv eine Entscheidung treffe. Das ist das Geniale bei dem Mechanismus.
Oder bei Agent Avenue.
Ja, aber Agent Evans ist ja nicht so ein richtiger I-Cut-You-Choose.
Ja doch, aber du legst eine Karte offen hin und eine verdeckt.
Aber du bildest keine Stapel.
Nee, aber du gibst trotzdem
ja, aber das ist eher
zur Auswahl.
Für mich ist das
schon
eher Bluffen, aber bei I-Cut-You-Choose ist für mich der Kern, dass du eine freie Entscheidung hast, wie viel bietest du dem anderen an. Und du versuchst es so ausgewogen zu machen, dass die andere Person das leicht schlechtere oder das leicht bessere für sich nimmt und das leicht bessere für mich auch trotzdem noch übrig bleibt.
Ja, und das ist hier halt einfach nicht nur vorhanden. Dadurch, dass es nur drei Karten sind, ist es nicht vorhanden. Und ich habe diese Kritik, dass es halt irgendwie so ein bisschen belanglos ist, was man da macht, habe ich ja schon von Anfang an geäußert.
Ja.
Und bei dir ist es aber auch erst seit heute so wirklich aufgekommen.
Nö, ich fand das schon vorher relativ belanglos. Der Auswahlmechanismus hat mir einfach überhaupt gar nicht gefallen. Ich finde, das ist trotzdem jetzt kein Spiel, wo ich sage, auf gar keinen Fall, das will ich nie wieder sehen. Aber es muss jetzt nicht im Regal bleiben. Ne? Also es hat sicherlich seine Schwächen, aber es geht auch relativ flott. Und nachher hat man trotzdem irgendwie eine nette Zeit gehabt. Es reicht halt nicht mehr. Na, also dafür ist mir der Mechanismus einfach zu lahm.
Ja.
Das war I Made You a Mixtape. Gut, geht es weiter mit einem Spiel, was wieder dem Ladder-Climbing-Bereich zuzuordnen ist.
Wie kann es auch anders sein?
Ihr wisst bereits, was es bedeutet. Wenn nicht, hört die letzten Folgen an. Es ist ein Spiel von Daniel Newman und wurde illustriert von Sai Beppu, natürlich. Und es heißt Yonkai no Yokai, habe ich das schon gesagt, bevor ihr den Namen vergesst. Es ist ein Spiel, bei dem es schon wieder um Aufzüge geht, in irgendeiner Art und Weise. Wir sind in einem Hotel in Tokio und wissen nicht, was da gerade so abgeht und begeben uns hinauf und herunter mit einem Fahrstuhl. Und das Interessante bei diesem Spiel ist, wir fahren mit diesem Fahrstuhl gemeinsam hoch. Und das Spiel ist optisch extrem gut umgesetzt, denn wir haben in der Mitte ausliegend quasi den Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl zeigt uns an, welche Kartenkombinationen wir aktuell legen dürfen. Es gibt nur Karten von 1 bis 6. Die gibt es natürlich auch mehrfach. Und wir starten im ersten Stock. Im ersten Stock dürfen nur einzelne Karten gespielt werden. Im zweiten Stock nur Zwillinge, im dritten Drillinge, im vierten Vierlinge. Und wir dürfen entweder eine höhere Kombination desselben Floors spielen. Also wenn ich eine 1 ausgespielt habe, darf Simone eine 2, 3, 4, 5, 6 drauflegen. Oder wenn Simone vielleicht mit einer 2 antwortet, dürfte die dritte Person entweder mit 3, 4, 5, 6 antworten oder mit einem erhöhten Rang der kleineren Zahl. Also kleiner als 2 ist 1. Heißt, mit einem Zwilling von Einsen dürfte sie drüber. Die Person dürfte aber nicht mit einem Zweier-Zwilling drüber oder einem Dreier-Zwilling, weil der Fahrstuhl quasi sagt, entweder eine einzelne höhere Karte oder eine kleinere Zahl mit erhöhter Kombination. Klingt ein bisschen kompliziert.
Ja.
Und da ist eben die Umsetzung so genial, weil wir einfach während des Spiels nur diesen Fahrstuhl verschieben. Und dieser Fahrstuhl zeigt uns an, welche Kombinationen aktuell erlaubt sind.
Das ist natürlich echt ganz schön. Also ich habe es nicht gespielt. Für mich ist das auch gerade ganz neu zu hören.
Ja.
Aber ich sehe es ja auf dem Bild und das sieht ganz gut aus und ganz übersichtlich.
Wir werden das definitiv auch nochmal spielen. Ich möchte es aber jetzt schon mal empfehlen, weil ich es auf dem Spieletreff eben schon gespielt habe. Und ich fand es auch wieder, ich will sagen, nicht so stark wie Haggis berechnend, aber dadurch, dass man auch von Anfang an die ganze Hand auf der Hand hat, kann man viele Sachen und Entscheidungen treffen. Denn Es gibt eine Möglichkeit in dem Spiel, wie man alles auf den Kopf stellen kann. Und zwar haben wir einen Button, also einen Knopf, den wir im Aufzug drücken können und die Richtung ändern können. Bedeutet, wir können plötzlich die möglichen Kombinationen statt aufsteigend, absteigend machen lassen. Ähnlich wie bei Ghost Lift. Nur ist es hier halt nicht so häufig, dass sich die Richtung ändert. Die Richtung kann man ändern, wenn man entweder am ersten oder im vierten Floor angekommen ist, aber dazwischen nicht. Mit diesem Knopf aber schon. Und je nachdem, was für eine Hand ich habe, ist der Einsatz dieses Buttons so unfassbar wichtig, um eine gute Kombination nachher zu haben.
Also ist der Button eine Karte, die ich habe, oder?
Nee, das ist tatsächlich ein Knopf, der vor dir liegt. Den kannst du einfach einsetzen, einmal pro Runde.
Jeder
bis
hat
gepasst
einen.
Wird. Jeder hat einen, genau.
Ah, okay.
Und es ist so, wer als erstes die Karten losgeworden hat, dann verlieren die anderen Lebenspunkte. Jeder hat 4 Lebenspunkte. Die Person, die am meisten Karten noch auf der Hand hat, verliert 2. Und die zweite Person verliert 1 Lebenspunkt. Wenn es ein Unentschieden gibt, Pech für beide. Im Endeffekt gab es tatsächlich auch. Wenn jemand 0 Lebenspunkte hat, dann gewinnt die Person, die noch die meisten Lebenspunkte übrig hat. Und das ist auch nochmal ein spannender Mechanismus, weil es nicht unbedingt heißt, nur weil ich die Runde gewonnen habe, dass ich dann das Spiel gewinne, obwohl ich das Spiel zumache. Und das ist durchaus clever, schnell gespielt. Ich weiß aber auch, dass es frustrierend sein kann, wenn man mit diesem Ladder Climbing Game noch nicht die riesigsten Erfahrungen gemacht hat. Da ist ein Scout oder auch ein Crisps, wo man ein bisschen die Hand auch manipulieren kann, noch während der Runde, einfach ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen
einsteigerfreundlicher.
Ja, ich finde das trotzdem einen sehr schönen Take und möchte das auf jeden Fall weiterhin spielen. Fand ich eine sehr interessante Idee und war sehr begeistert, wie es optisch umgesetzt wurde, weil es nachher wirklich keine Fragen offen lässt. Ja.
Ja, Yonkai, klingt gut.
No Yokai, das Ganze von Daniel Newman, der unter anderem ja auch das wunderbare Gachapon-Trick gemacht hat. Gut, haben wir noch ein Spiel zu besprechen heute und das ist ein Klassiker. Und das sind natürlich die Burgen von Burgund. So, damit wir hier nochmal einen Brecher haben, ein großes Spiel und ihr nicht sagen können, ey, ihr spielt ja nur die Kleinen. Ja, tun wir auch mal, ne? Ist auch vollkommen in Ordnung. Gibt's heute noch mal ein Roundup zu die Burgen von Burgund, dass wir mittlerweile auch schon, ich muss mal gucken, das ist auch schon ewig, wie lange haben wir das gespielt schon? Heute war Partie Nummer 18, 2021 zum ersten Mal gespielt. Und ich muss sagen, das hat auch kaum etwas von seiner Faszination verloren, eigentlich gar nicht. Ne? Wir haben mittlerweile die große Version von Awakened Realms. Das Ganze ist ja ein alter Stefan-Feld-Titel aus dem Jahre 2011, der ja nochmal eine sehr schöne Neuauflage mit Awakened Realms und Double-Layer-Boards und 3D-Teils und Neopren-Spielmatte bekommen hat. Aber im Kern ist es ein Genre-Mix, der schon sehr einzigartig ist.
Ja, was sind das denn für Genres? Plättchen-Legespiel?
Naja, genau. Dice Placement im weitesten Sinne, so ein bisschen wie ein Dice Placer eigentlich. Und es hat ja auch dann schon sehr berechnende Elemente und es ist ja auch auf einem Expertenspielniveau, wo man sagen würde, okay, das würde am ehesten einem Eurogame zugeschrieben werden, was aber definitiv kein Eurogame ist.
Ja, und so ganz, ganz grob vielleicht, wie das Spiel funktioniert. Wir haben in der Mitte ein Board, da liegen immer verschiedene Plättchen verteilt. Das können Minen sein, Schiffsplättchen, Tiere, Gebäude. Und die sind danach verschiedenen Würfelzahlen zugeordnet. Und wir sind immer, ja, wir würfeln gleichzeitig und haben 2 Würfel und dürfen diese beiden Würfel für Aktionen einsetzen. Und der Hauptkern des Spiels ist, wir können mit einem Würfel ein Plättchen aus der Mitte holen von einem entsprechenden Würfelfeld und das auf unser Board legen. Da haben wir Platz für 3 Plättchen zum Zwischenlagern. Und wir können mit einem Würfel die zwischengelagerten Plättchen auf unserem eigenen Board in unserem Fürstentum quasi platzieren und versuchen da Punkte zu sammeln, indem wir Bereiche vervollständigen, möglichst schnell, möglichst große Bereiche vervollständigen und versuchen da eben Kombinationen zu schaffen, damit wir so viele Punkte wie möglich bekommen. Und es gibt noch ganz, 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 ganz viele Bestandteile dieses Spiels. Wir können noch Sonderplättchen mit Münzen holen. Wir haben Handelsgüter, die wir verkaufen. Wir kriegen mit Klosterplättchen noch verschiedene Special-Punkte. Und das ist einfach ein fantastisches Spiel.
Es ist Punktesalat das Spiel auf jeden Fall, bei dem man sagen würde, okay, nach 18 Partien dürfte es ja auch vielleicht auserzählt sein, ist es aber nicht. Also heute hatte ich eine der schlechtesten Partien ever. Ich habe so schlecht gespielt. Und es ist immer wieder herausfordernd. Klar, es ist ein bisschen Würfelglück schon dabei. Heute hatte ich eine Partie, da habe ich sehr viele Paare gewürfelt und musste dann doch ein paar Würfel opfern, um dann Würfelmanipulatoren mir zu holen. Am Ende bin ich darin geschwommen, also es war timingtechnisch einfach ein bisschen schade. Aber es ist nie so, dass ich mir denken würde, boah, es ist super zufällig, keine Ahnung, Simone hat heute nur durch Zufall gewonnen. So ist es nicht. Man darf nicht vergessen, dass es ein sehr komplexes Spiel ist. Das habe ich gemerkt, als ich es tatsächlich erklärt habe, damals mal im Spieletreff oder auch meinen Eltern. Das ist schon ein richtiger Brocken, ne? Also es gibt einfach sehr viel zu beachten. Es gibt viele verschiedene Plättchen. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann kann das eins der fluffigsten Expertenspiele sein, ja, die es gibt.
Wenn man es geblickt hat, ist es so simpel eigentlich. Und, ja, und die Schwierigkeit kommt eben nur dadurch zustande, dass man entscheiden muss, wann ist jetzt der Zeitpunkt, dass ich ein bestimmtes Plättchen hole und wann platziere ich lieber ein Plättchen.
Genau. Und ich muss sagen, dass das immer noch ein Spiel ist, das ich gerne aus dem Regal hole, wo ich denke, auch jetzt, heute war wieder so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, auch heute nochmal eine Burgen von Burgund. Warum nicht? Ist doch total flockig, aber trotzdem mit ein bisschen Hirnschmalz. Und das ist total schön, ne? Die neue Version ist sowieso klasse. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir von 3 Jahren da irgendwie noch eine Neuauflage von Awakened Realms für kriegen. Das wäre toll. Aber ja, ich muss sagen, mechanisch auch wirklich ein ganz tolles Spiel. Das wahrscheinlich fast jedem gefällt. Ne? Also es ist im Boardgame Geek Ranking auf Platz 15 immer noch. Overall bei einer 8,2 bei 69.000 Bewertungen. Das ist grandios. Ich habe es auch schon in verschiedenen Runden gespielt, zu zweit, zu dritt, zu viert. Ich würde sagen, zu zweit ist es am schnellsten gespielt, aber selbst wenn man zu viert spielt, eine gemütliche Runde macht, ist man auch in 2,5 Stunden eigentlich durch oder 2. Ne?
Ja, ich finde es auch, also ich finde, das ist ein fantastisches Spiel. Ich finde auch, die Special-Variante hat sich für uns wirklich gelohnt.
Ja.
Und ich bin echt froh, dass wir die haben, einfach weil die qualitativ hochwertiger ist. Und ja, das ist einfach schön, das aus dem Regal zu holen und zu spielen. Und ja, finde ich, ist auch absolut zu Recht so weit oben im Ranking.
Absolut, absolut. Ja, also vielleicht auch nochmal der Anreiz für euch.
Genau, wenn ihr es noch nicht gespielt habt.
Oder es schon lange nicht mehr gespielt habt vielleicht.
Ja, holt es doch einfach nochmal aus dem Regal. Oder fragt am besten jemanden, den ihr kennt, der das Spiel hat, da wird es bestimmt Leute geben, wenn ihr es noch nie gespielt habt.
Das würde ich auch sagen, da wird safe jemand, also wenn ihr Leute in eurer Umgebung habt, die Brettspiel spielen, irgendjemand hat Bogen von Burgund mit Sicherheit. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und dann probiert es auf jeden Fall mal aus.
Ja.
Und es muss ja nicht direkt die super krasse Special-Variante sein.
Wenn ihr es ausprobieren wollt, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um die ältere Variante mal auszutesten. Die sieht zwar optisch nicht so schön aus, aber damit haben wir ja auch angefangen damals. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und die tut's auch.
Absolut. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und spielt was Schönes, nehmt das als Anreiz mit oder freut euch auf die nächste Partie, wann auch immer die kommt.
Genau, spielt mal Bubu.
Oder auch andere tolle Spiele. Gut, wenn ihr euch jetzt noch eine Nachricht schreiben wollt, dürft ihr das gerne machen. Per E-Mail oder Instagram ist in der Beschreibung verlinkt. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung und würden sagen, sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.